Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendonauten. Ich hoffe sehr, dass ihr den Herbst genießt und während der dunklen Jahreszeit auch genug Zeit für Videospiele habt. Denn wie gesagt, es ist früh dunkel, was wollt ihr draußen? Bleibt drinnen und spielt Videospiele. Ich selbst habe im Oktober sehr viel gespielt, allerdings eher auf anderen Konsolen. So startete ich den Monat mit einer Woche exzessiven Battlefield 6 Spielens. Da ist auch gerade ein Battle Royale für erschienen. Nur um dann auf Xbox zu wechseln. Also nicht der Battle Royale, sondern meine Spielezeit. Dank Game Pass habe ich erst Keeper, dann Ninja Gaiden 4 und schließlich die Outer Worlds 2 durchgespielt. Gerade die letztgenannten Spiele würden auch eine, ja, ich würde mal sagen, gute Figur auf der Switch 2 machen. Aber ja, es gibt ja aktuell das Problem der zu wenigen Dev-Kits. Deswegen kommt ja auch Indiana Jones und der große Zirkel oder Kreis erst im nächsten Jahr für die Switch 2. Komplett vernachlässigt habe ich aber meine Nintendo-Konsolen nicht. Zum einen spielte ich Super Mario Galaxy 1 und 2 durch. Beide Spiele bekamen auch ein Patch für die Switch 2 und dann könnt ihr sie eben in 4K 60 FPS spielen. Texturen wurden teilweise ausgetauscht und das zeigt dann auch einfach, wie gut die Spiele aussehen können, wenn man sie von der schlechten Wii-Auflösung befreit. Und da mein Oktober so voll war, kam leider Pokémon Legenden ZA etwas zu kurz. Am ersten Tag oder die ersten beiden Tage habe ich etwas angespielt und dann wegen den anderen Spielen liegen gelassen. Aber jetzt bin ich wieder voll drin und ich bin begeistert. Ich finde es einfach so super entspannend zu spielen. Ja, so ein richtig cozy Spiel irgendwie. Wenn es dunkel ist draußen und dann auf dem Sofa oder später im Bett und dann einfach Pokémon spielen, das finde ich sehr, 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 sehr cool. Ich bin an einem Punkt, an dem ich auch dann die Dächer von Illumina City besser erkunden kann. Und diese Vertikalität im Spiel, also immer nach oben, auch zu den Dächern, gefällt mir sehr. Generell ist es so, dass ihr in Illumina City, also eine Metropole im Herzen der Kalos-Region, ankommt. Am Anfang des Spiels. Ihr dürft die Stadt wahrscheinlich aus Pokémon X und Y, also X und Y, erkennen. Nur sieht das jetzt natürlich alles deutlich besser aus mit dem Vergleich damals 3DS und Switch. Da ist halt noch ein großer Unterschied, auch wenn das Spiel jetzt nicht gerade alles aus den aktuellen Konsolen rausholt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Trotzdem, Illumina City, da ist immer noch Paris das Vorbild. Und so ist auch hier das Wahrzeichen der Stadt, der Prismaturm, eben ein an dem Eiffelturm angelehntes Monument in der Stadtmitte. Die Stadt ist sowieso kreisförmig aufgebaut und besteht jetzt in diesem Spiel aus 5 Sektoren, der Zone Rose, der Zone Jaune, der Zone Vers, der Zone Rouge. Sowie der Zone Cyan. Diese Sektoren sind dann Teil der Umgestaltung der Stadt, die nach den Geschehnissen in Pokémon X und Y begonnen hat. Dank dieser Maßnahmen soll die Stadt zu einem Ort werden, der sowohl Menschen als auch Pokémon ja ein Zuhause nennen können letztendlich. Und so reihen sich dann Einkaufspassagen, Cafés und Restaurants neben naturbelassenen Bereichen irgendwie am Wasser oder grünen Parks. Das ist dann so eine Mischung und halt in diesen Parks und Naturgehegen oder so, dann leben da die Pokémons. Wobei das Besondere an dem Spiel jetzt ist, dass noch nie zuvor das Zusammenleben zwischen Pokémon und Menschen so gezeigt wurde wie hier. Also die Pokémon laufen mit ihren Trainern durch die Stadt oder sitzen mit ihnen in Cafés. Ihr könnt auch selber mit Pokémon einen Kaffee trinken gehen. Auch wenn das alles auf dem ersten Blick cool ist, dass halt so diese Stadt so gefühlt so belebt ist, wird halt schnell klar, dass die NPCs halt einfach keinen dynamischen Tagesablauf haben. Und das ist irgendwie Die meisten sind einfach nur Kulisse da oder als Kulisse da und ja, stört mich nicht großartig, weil ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass ich da jetzt irgendwie wie bei New Oblivion jeden NPC anquatsche und dann oder beobachte, was die für einen Tagesablauf haben oder so. Meine Präferenzen bei Pokémon-Spielen sind etwas anders. Wilde Pokémon findet ihr in den bis zu 20 umzäunten Wildsektoren, also in den bereits erwähnten Parks. Und tagsüber bin ich genau in diesen Arealen unterwegs, um neue Pokémon zu sammeln, um mein Pokédex zu vervollständigen. Außerdem erkundige ich die Stadt und erledige Nebenaufgaben, die man wirklich an jeder Ecke findet. Nachts nehme ich dann am ZA Royal Kampfturnier teil. Dann gibt es in der Stadt immer, also in der Nacht, dann bestimmte Kampfzonen, in denen Trainer mit ihren Pokémon umherlaufen und gegen die ihr euch dann Duelle liefert. Dafür erhaltet ihr Punkte und wenn ihr genug davon zusammen habt, könnt ihr ein Aufstiegsmatch gegen einen festgelegten Gegner austragen, um dann eben euren Rang nach und nach von Z zu A zu steigern. Das ersetzt wohl so ein bisschen die Arena-Leiter, würde ich sagen. Und wenn ihr quasi ein Aufstiegsmatch gegen den Z-Gegner habt, dann seid ihr Rang Y und dann sammelt ihr weiter Punkte, um das nächste Aufstiegsmatch zu haben, um dann auf Rang X zu kommen. Und das geht dann im Prinzip so lange weiter, bis ihr endlich den A-Rang habt. Und die Anzahl der benötigten Punkte für ein Aufstiegsmatch wird dann auch jedes Mal mehr. Glücklicherweise könnt ihr aber auch Tickets in den Kampfzonen sammeln. Und auf den Tickets stehen dann quasi Herausforderungen, die ihr meistern sollt, um Bonuspunkte zu erhalten. Also etwa unerkannt einen Kampf beginnen oder Gegner mit Feuerattacken besiegen. Und dann kriegt man eben ja diese Bonuspunkte, die relativ viel wert sein könnten, weil sie, je nachdem, wenn ihr davon genug macht, euch ein, zwei Kämpfe ersparen. Wenn wir aber schon beim Thema Kämpfe sind, lasst uns doch darüber reden, was der besondere Kniff von Legenden ZA ist, nämlich das Echtzeitkampfsystem. Manche Puristen mögen aufgeschrien haben, als bekannt wurde, dass man eben nicht mehr genau seine Strategie überdenken und planen kann, wie bei den klassischen rundenbasierten Spielen. Ich finde aber, dass man recht schnell an dieses schnellere und dynamische Gameplay sich gewöhnt hat. Ihr lauft als Trainer eigenständiger rum, müsst auch Attacken ausweichen, während ihr mit dem ZL-Button den Gegner mit eurem Pokémon eurer Wahl anvisiert und anschließend eine der vier Attacken auswählt. Das Pokémon führt dann eben diese Attacke aus und ihr müsst dann eine bestimmte Aufladezeit warten, bis ihr diese Attacke erneut ausführen könnt. Diese Wartezeit könnt ihr dann nutzen, um eine andere Attacke auszuwählen oder euch mit Items zu heilen. Wenn ihr euch per Items solche heilen wollt, dann öffnet ihr eure Tasche, um Items auszuwählen. Dann pausiert das Spiel im Hintergrund und ihr könnt wirklich ganz in Ruhe irgendwie Gegengift auswählen oder Trank, Supertrank und so weiter, um dann euer Pokémon zu heilen. Das ist dann auch der einzige Moment, wo ihr ein bisschen Ruhe habt bei so einem Kampf, weil alles andere läuft in Echtzeit ab. Wichtig ist auch zu wissen, dass die verschiedenen Attacken unterschiedliche Reichweite und auch einen Wirkungsgrad oder Kreis haben. Und deswegen werdet ihr mit eurem Trainer auch ständig in Bewegung sein und nicht einfach nur locker in der Ecke rumstehen und wie gesagt, das finde ich alles extrem gut gelöst. Das Spiel blendet auch ein Kampfprotokoll auf der rechten Bildschirmseite ein, in dem beispielsweise angezeigt wird, ob eine Attacke sehr effektiv war. Ja, das fand ich wiederum etwas unübersichtlich, beziehungsweise ging mir zu schnell, um dort in den notwendigen Regelmäßigkeit drauf zu schauen. Schwieriger sind die Kämpfe bei den wilden Pokémon, die ihr an rot leuchtenden Augen erkennt. Und die sind auch meistens größer als normale Pokémon. Diese sind dann auch natürlich so stark, dass ihr wirklich mit eurem ganzen Team oft spielen müsst und dieses müsst ihr dann koordinieren. Und dabei auch immer darauf achten, dass ihr als Trainer nicht zu oft getroffen werdet und dann in Ohnmacht fällt. Denn dann ist der Kampf halt vorbei. Das wird nochmal gesteigert und alles nochmal extremer bei den Bosskämpfen gegen Mega-Pokémon. Also die werden dann auch in kleinen Arenen stattfinden. Und ja, dann hauen euch die Gegner aber auch Sand- und Wasserstürme und irgendwelche anderen Bodeneffekten umher, so dass ihr ständig ausweichen müsst, ständig darauf achtet, dass ihr keinen Schaden nimmt, um dabei noch Kristalle einzusammeln, damit die Mega-Entwicklung eures Pokémon aufgeladen werden kann. Und das kann dann hektisch sein, ist aber auch dynamisch und vor allen Dingen ist dieses Kampfsystem dann nichts zum Einschlafen, sondern da ist Action angesagt und es macht mir auch deutlich mehr Spaß, als ich es anhand der zahlreichen Trailer vermutet habe. Und ja, ein großes Feature, wie schon in X und Y sind diese Mega-Evolution oder Evolutionen dann, wird diese ausgelöst, verleiht sie einem Pokémon kurzfristig neben einem neuen Erscheinungsbild auch besondere, starke Kräfte. Und ja, die Story setzt auch an diesem Punkt an, da wilde Pokémon offenbar wahllos diese Mega-Entwicklung ausführen und quasi Amok laufen und damit dann eine Gefahr für die ganze Stadt und deren Anwohner ist. Und euer Ziel ist es letztendlich, die betroffenen Pokémon ausfindig zu machen und sie zu besänftigen. Nebenbei muss natürlich auch noch herausgefunden werden, was die Ursache dieser sogenannten Megamanie ist. Und ja, ich finde, dass die Story insgesamt zweckmäßig ist. Sie ist quasi eine direkte Fortsetzung von X und Y, auch mit ein paar altbekannten Charakteren. Ich finde gut, dass die Charaktere auch andere Bedürfnisse und Wünsche haben, als nur irgendwie der beste Pokémon-Trainer zu werden. Also ich habe den Eindruck, dass hier in dem Writing ein paar Sachen sehr gut gelöst wurden. Ein bisschen Humor, ein bisschen Ernsthaftigkeit, ein bisschen andere Themen. Finde ich gut. Also es wird keine Preise dafür gewinnen, aber ist, finde ich, ein Schritt nach vorne letztendlich. Ich fand aber auch, dass Pokémon Purpur, Pokémon Violet, Scarlet, wie immer wir das jetzt nennen, auch schon eine bessere Story hatte. Mir sagt die ganze Gameplay-Loop richtig zu. In den verschiedenen Parks in Büschen den Pokémons auflauern und dann versuchen, unentdeckt diese mit einem geschickten Pokéball-Wurf irgendwie einzufangen. Und gelingt dies nicht, wird eben ein Kampf ausgelöst. Auch das Einfangen mehrerer Pokémons desselben Typs oder Gattung bringt etwas, da so eure Forschungsaufträge gefüllt werden und dafür bekommt ihr dann je nach Level auch besondere Belohnungen. Die Stadt mit all ihren kleinen Gassen und vor allem die Dächer zu erkunden, das macht mir Spaß und dort findet man dann eben neue Items, TMS, Pokémon oder bunte Schrauben. Letztere lassen sich dann gegen Anhänger eintauschen, die wiederum dann neue Boni verleihen. Also da ist so dieses ganze Sammeltrieb. Ihr werdet für alles irgendwie belohnt und das ist schön. Über 100 Nebenmissionen gibt es, die sind allesamt sehr simpel, aber deswegen auch nicht so nervig wie bei anderen Spielen. Mal irgendwie ein Pokémon zum Café begleiten, einen Kampf bestreiten oder ein besonderes Pokémon für den Questgeber fangen. Da ist alles Mögliche dabei und oft sind die auch sehr schnell erledigt und ab und zu werden dann auch noch süße kleine Geschichten erzählt. Und all das verdiente Geld müsst ihr natürlich nicht nur für Tränke oder Pokebälle ausgeben. Das Spiel bietet auch unzählige Boutiquen, wo ihr eure Kleidung anpassen oder neue Kleidung kaufen könnt. Die Individualisierung eures Charakters endet aber nicht irgendwie mit der trendigen Bekleidung, da ihr auch Frisur und Haarfarbe anpassen könnt. Und ich habe mich oft erwischt, wie ich meinem Charakter irgendwie und mein Pokémon im Fotomodus verewigt habe. Es ist vielleicht jetzt auch der richtige Zeitpunkt, über die Technik zu sprechen. Müssen wir eigentlich uns nicht lange dran aufhalten, optisch wirkt das Spiel veraltet, was man besonders an der Häuserfassade sieht, wenn die Fenster einfache Texturen statt 3D-Modelle sind. Es ist schon sehr lange her, dass ich in einem Videospiel diese Pixeltapeten an den Wänden gesehen habe. Die Texturen sind auch nicht ideal und die Lichteffekte könnten ansehnlicher sein. Ich finde, Charaktere gehen in Ordnung und das Gebäudeinnere sieht sogar recht gut aus. Man merkt deutlich, dass das Spiel aber noch auf der Switch 1 laufen soll. Vielleicht auch deswegen die Restriktion, dass nur eine Stadt im gesamten Spiel vorhanden ist und es diesmal auch keine irgendwie weitläufigen Felder mit Wäldern und was weiß ich alles gibt, sondern eben nur diese Stadt, wo man ja dann auch naturgemäß eine begrenzte Sichtweite hat. Trotzdem ist es irgendwie eine Freude, das Spiel in 4K mit 60 FPS zu erleben. Endlich alles scharf an einem 4K-Fernseher und nach der Pokémon Scarlet-Druckelei sind butterweiche 60 FPS wirklich ein Segen. Ich wünsche mir, dass ein exklusives Pokémon-Hauptspiel für die Switch 2 nicht zu lange auf sich warten lässt und wir dann einen notwendigen grafischen Sprung erleben. Wirklich enttäuschend finde ich die fehlende Sprachausgabe. Gerade am Anfang des Spiels, wenn man zahlreiche Ingame-Zwischensequenzen erlebt, fühlt es sich einfach falsch an, wenn Charaktere ihre Lippe bewegen, aber keinerlei Ton rauskommt. Nicht mal eine Fantasiesprache, einfach nichts. Und das sollte einer der größten Entertainment-Franchises im Jahr 2025 besser können. Im Laufe des Spiels gewöhnte ich mich daran, aber ich hoffe so sehr, dass zukünftige Pokémon-Spiele endlich auch sprechende Charaktere bekommen. Das wäre einfach ja den Standard, den man heutzutage zu erwarten hat. Den Soundtrack möchte ich insgesamt positiv hervorheben, auch wenn ich mir für das Rumlaufen in der Stadt mehrere alternative Tracks irgendwie gewünscht hätte. So hat man eigentlich, glaube ich, immer nur diesen einen Track und das wird dann mit der Zeit sehr schnell monoton. Und monoton mag auch das Stichwort für das Gameplay sein, denn es ist natürlich sehr wiederholend. Ja, Erkundung ist insgesamt etwas weniger vorhanden und der Fokus liegt klar auf den Kämpfen. Wem das nicht gefällt, wird das Spiel recht schnell langweilig. Ich mag aber die Struktur, die dynamischeren Kämpfe und das Optimieren meines Teams. Alles in einer, wie gesagt, recht entspannten Atmosphäre. Dank zahlreicher Schnellreisepunkte muss man auch nicht ständig dieselben Straßen ablaufen, sondern kann sehr schnell zum Ziel kommen und zudem gibt's auch noch ein Ingame-Taxi. Die Grafik ist verbesserungswürdig, aber immerhin ein Schritt in die Richtung, was Auflösung, Bildwiederholungsrate und Charaktermodelle angeht. Soundtrack ist gut, aber die fehlende Sprachausgabe nervt. Mit Illumina City nur ein Schauplatz und insgesamt weniger Erkundung. Hört sich alles nach einer ziemlichen Enttäuschung an, oder? Mitnichten. Denn mir macht das neue Kampfsystem extrem viel Spaß und von Mega Evolution war ich schon immer ein Fan. Seine Pokémon quasi zu trainieren und an seiner Teamzusammenstellung feilen, das macht mir noch genauso viel Spaß wie vor fast 30 Jahren. Mir gefällt es sehr, dass die Legendenspiele so unterschiedlich sind. ZA mit Kampffokus und Arceus mit Fokus auf Fang und Erkundung. Beide probierten dabei neue Mechaniken aus und ich bin sehr gespannt, welche davon Einzug in Generation 10 halten. Denn Generation 10 sollte im nächsten Jahr zum Jubiläum das große neue Pokémon-Spiel sein. Und so ehrlich muss ich auch sein, auch wenn einige Spiele, die ich im Oktober spielte, auf dem Papier oder von den Wertungen her die besseren Spiele sein mögen, mit Pokémon Legenden ZA hatte ich den meisten Spaß. Und jetzt komme ich zu einem anderen Spiel, was mir auch jetzt schon seit irgendwie 2 Jahrzehnten Spaß bereitet. Seit dem 30. Oktober 2025 und damit gerade noch rechtzeitig für Halloween ist Luigi's Mansion im Rahmen des Nintendo Switch Online Abos für Switch 2 erhältlich, denn nur auf der Switch 2 könnt ihr auch die GameCube-Spiele spielen, übrigens auch mit dem neuen GameCube-Controller. Freut mich sehr, dass eben dieses Spiel ich jetzt nun so in HD-Upres irgendwie bewundern kann und eben auch mit besagten GameCube-Controller spielen kann. Ich erinnere mich noch gut daran, dass Nintendo im Oktober 2018 das 3DS-Remake auf den Markt brachte und ich fragte mich, warum nicht für die Switch? Als im Juni 2024 dann Luigi's Mansion 2 HD für die Switch 2 veröffentlicht wurde, fragte ich mich, warum nicht auch Teil 1 im Doppelpack? Und auch wenn ich ein echtes Remaster oder gar ein Remake bevorzugt hätte, kann ich nun immerhin die Originalversion in besserer Auflösung spielen. Persönlich erinnere ich mich aber noch besonders an den 3. Mai 2002, als das Originalspiel für GameCube in Europa veröffentlicht wurde. Die erste Nintendo-Konsole, die ohne ein Mario-Spiel in den Handel kam. Erstmals ein großes Spiel für Luigi und dann auch noch dieser Ghostbusters-Mix. Für damalige Verhältnisse waren die Lichteffekte atemberaubend und ich musste dieses Spiel einfach haben. Also rauf aufs Fahrrad und ab zur nächsten Stadt geradelt, die rund 4 Kilometer entfernt war und einen Spielzeugwarenladen hatte. Dort hatte ich dann natürlich GameCube und Spiele vorbestellt, Luigi's Mansion, Wave Race, Blue Storm und Star Wars Rogue Squadron 2, Rogue Leader, die heilige Dreifaltigkeit, zumindest für mich damals. Es kamen dann noch über andere Händler weitere Spiele dazu, doch diese 3 Spiele waren auch die, mit denen ich am Anfang die meiste Zeit verbracht habe. Und auch wenn Luigi's Mansion ein sehr kurzes Spiel ist, durch Highscores und freischaltbare Gimmicks, gibt es aber einen gewissen Wiederspielbarkeit und man kann ja auch einen schweren Modus freispielen, wo dann die Villa spielverkehrt ist. Kommen wir aber zur Ausgangslage. Mario ist verschwunden und Luigi will ihn retten, doch wie konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen? Angefangen hat alles damit, als Luigi die Nachricht erhält, eine Traumvilla gewonnen zu haben. Und das alles, obwohl er bei gar keiner Verlosung teilgenommen hat, berichtet er Mario von seinem Glück und der macht sich dann sofort auf den Weg zum Haus und kurz Zeit später erreicht er noch Luigi die Villa. Doch das ist absolut kein Traum, sondern ein Albtraum, da diese Stock duster und von Geistern bewohnt ist. Aber zum Glück trifft Luigi auf den pfiffigen Professor Immanuel Git oder Igit, der ihm erzählt, dass dieses große Haus erst vor wenigen Tagen aus dem Nichts erschienen ist und dass er einen dicken Kerl mit roter Mütze gesehen habe, der die Villa betrat, aber nie wieder zurückkehrte. Luigi wird sofort klar, dass der Professor seinen Bruder Mario gesehen hat und will ihn jetzt aus den Klauen der Gespenster befreien. Professor Igit rüstet Luigi mit einem Staubsauger aus, den Schreckweg 0816, mit dem er dann fliegende Unholde einsaugen könnt. Luigi wäre heutzutage voll das Opfer für die ganzen Spam-E-Mails. Das ist sicher. Luigi's Mansion hat recht wenig mit den typischen Mario-Spielen gemeinsam. Ihr begeht also ja eigentlich enge Räume der ganzen Zeit statt große Welten und Luigi kann noch nicht einmal springen. Stattdessen geht er eben auf Geisterjagd mit seinem Staubsauger und saugt die lästigen Zeitgenossen ein. Allerdings geht das nicht einfach so. Luigi muss die Gespenster mit der Taschenlampe anleuchten, dann offenbaren diese das Herz und ihr könnt fortan diese bekämpfen, dann müsst ihr die halt einsaugen und die wehren sich. Ja, also zahlreiche Zwischengegner verlangen dann sogar noch weitere Taktiken, wo das einfache Anstrahlen wiederum nichts bringt. Zum Beispiel müsst ihr bei manchen Gegnern warten, bis die gähnen, damit man die Herzen sieht. Und wie gesagt, wenn ihr sie dann einsaugt, dann zappeln sie und fliegen durch die Luft. Und ihr müsst immer so dagegen gehalten, um dann, ja, und das so lange, bis quasi alle Lebenspunkte aufgebraucht sind von den Geistern. Und dann werden sie letztendlich hineingezogen. Und das mochte ich damals als Spielprinzip. Ich mag das Einsaugen heute noch. Es wurde in den anderen Luigi's Mansion Spielen dann noch verbessert. Aber hier als erster Versuch ist das schon ganz gut. Und das ist im Prinzip das gesamte Spielprinzip zusammengefasst. Ihr durchquert Raum für Raum und sammelt fleißig Gespenster. Da Nintendo allerdings jeden Gegner und fast jeden Raum anders gestaltet hat, wird euch nicht so schnell langweilig. Und der Schwierigkeitsgrad, der steigt stetig, wird aber nie wirklich richtig schwer. Es gibt kleine Rätsel und Zwischenaufgaben, wie zum Beispiel Einsammeln von 50 Buhu-Geistern. Und dadurch wird so der Spielverlauf auch immer mal wieder aufgelockert. Zudem sammelt ihr im Laufe des Spiels 3 Münzen auf, die dann eurem Staubsauger die Fähigkeit verleihen, Feuer, Wasser oder Eis zu sprühen. Und dann müsst ihr auch manche Gegner eben mit den entsprechenden Munition bekämpfen. Und ja, also dadurch gibt's auch später immer noch ein bisschen Abwechslung. Ich weiß, wie ich damals die Optik von Luigi's Mansion als Augenweide bezeichnete und die grafische Qualität mit der des Films Casper verglichen habe. Auch meinte ich, dass Luigi glatt aus dem Film Toy Story hätte entsprungen sein können. Heute ist das alles nicht mehr ganz so beeindruckt, wobei die Animationen nach wie vor erstklassig sind. Aber natürlich sind wir heute bessere Modelle, bessere Lichteffekte und alles gewohnt. Obwohl es halt immer noch cool ist, wenn Blitze die Räume erhellen und der Lichtkegel von Luigis Taschenlampe wahrlich irgendwie alles ausleuchtet. Und das ist dann irgendwie ziemlich cool, weil dann leuchtet ihr zum Beispiel Objekte an, die auf dem Tisch stehen. Dann werden deren Schatten auf die dahinterliegende Wand geworfen. Je nachdem, wie ihr euch bewegt, verändern sich die Schatten. Tretet ihr zum Beispiel näher an die Objekte ran, vergrößert und dehnt sich der Schatten entsprechend. Das ist irgendwie immer noch cool. Ja, also damals war es cool, heute ist immer noch ansehnlich. Also ich mag das. Ich mochte Luigi's Mansion damals und ich mag es noch immer. Und beim zweiten Teil gab es ja die Kritik, dass der so missionsbasiert ist und man so nie richtig in den Fluss kommt, weil man immer wieder, man kann nicht das ganze Schloss erkunden, sondern wird immer nach dem Erfüllen einer Aufgabe wieder rausgeschmissen und muss eine neue Mission angeben. Das war aus der Sicht eines Handheld-Spiels, wo Nintendo wahrscheinlich gedacht hat, zwischen Bahnstation oder so mal schnell eine kurze Mission spielen. Und ja, dafür ist das alles vielleicht sinnig, aber so als Heimabenteuer am Fernseher mitunter nervig. Deswegen mögen viele den ersten Teil sehr viel lieber. Und der ist auch nur halb so lang wie Teil 2 mit so circa 6 Stunden. Und ja, also könnt ihr quasi noch richtig, ja, schön, schnell genießen. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass aus dem Spiel mal eine richtige Serie wird, wo dann sogar der dritte Teil aus dem Jahr 2019 sich über 14 Millionen Mal verkaufen konnte. Das ist besser als jedes Zelda-Spiel vor Breath of the Wild. Es ist wahrscheinlich so viel, wie fast die ganze Metroid-Reihe sich verkauft hat, gefühlt. Ja, also, weil das bestverkaufte Metroid ist immer noch 3 Millionen. Deswegen Luigi's Mansion 3 hat richtig einen rausgehauen und deswegen scheint Teil 4 für die Switch auch nur eine Frage der Zeit und ich bin gespannt, was Nintendo dann aus Raytracing und der Power der Konsole alles rausholen wird. Wollt ihr aber mal die Wurzeln dieser Serie irgendwie euch reinziehen, dann habt ihr jetzt die richtige Möglichkeit auf der Switch 2. Und kurz vor der Aufnahme ist dann auch noch mal eine Nachricht reingekommen, die wieder so aus heiterem Himmel kam. Am 15. Januar 2026 erscheint Animal Crossing New Horizons für die Switch 2 mit Mausunterstützung und dann könnt ihr dann mit 12 Leuten auf einer Insel irgendwie 12 Leute können insgesamt auf einer Insel sein, so ist das. Und dann euch gegenseitig besuchen. Auf der Switch 1 waren es nur 8. Natürlich alles dann in 4K, aber immer noch 30 FPS, da die Spielmechaniken an 30 FPS gekoppelt sind. Und dann gibt's eben Spiele, die es nicht vertragen, wenn man es in 60 FPS dann irgendwie abspielt. Und leider gehört Animal Crossing dazu. Außerdem erscheint am selben Tag noch ein kostenloses Update mit einem Hotel, sehr viel mehr neuen Möbeln. Per Amiibo könnt ihr dann auch eure Häuser im Zelda-Stil einrichten. Es gibt auch ein paar Splatoon-Skins. Das Update auf die Switch 2-Fassung kostet 5 Euro, wenn ihr die Switch 1-Version habt. Und wie gesagt, das große Content-Update ist kostenlos. Beides ab 15. Januar verfügbar. Und ich denke, dass ich deswegen im Januar wieder einen Besuch auf meine alte Insel irgendwie abstatten werde oder ich vielleicht eine neue Insel starte. Das ist alles möglich. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf den November, denn dann erscheint erst das neue Hyrule Warriors und dann am 20. glaube ich, kommt dann Kirby Air Riders. Und Kirby Air Riders hat ja zuletzt noch eine Nintendo Direct gehabt, die eine Stunde ging, wo noch mehr Amiibos vorgestellt wurden, wo man gesehen hat, wie groß diese Amiibos eigentlich alle sind. Ziemlich groß, also wahrscheinlich passt das schon, wie teuer die sind zu dem, wie groß die sind oder irgendwie so. Es gibt diesen neuen oder diesen Vogelperspektive Micro Machines Modus, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der ist auch wieder am Start. Und ja, es ist so viel Inhalt einfach da, dass ich tierisch gespannt auf das Spiel bin. Ich habe wirklich das Gefühl, Sakurai hat alles reingesteckt, was geht, hat er ja auch gesagt. Hat gesagt, es werden keine DLCs kommen und das ist das Spiel. Und es soll auch keine Serie werden. Im Prinzip macht er jetzt das Spiel, was er vor 20 Jahren gerne gemacht hätte, damals aus Zeitgründen nicht konnte. Und jetzt kriegen wir das eben als optimierte Version. 18 Kurse, die neuen Kurse aus dem Vorgänger sind auch alle dabei. Also bin ich dann sehr gespannt. Und im Dezember kommt ja dann Metroid Prime vor. Und und das wäre dann das Nintendo-Jahr, das restliche Nintendo-Jahr. Noch ein paar gute Titel. Und ja, jetzt wissen wir ja, Januar Animal Crossing, Februar Mario Tennis. Ich denke, März, April könnte dann Yoshi erscheinen. Im Sommer tippe ich jetzt mal darauf, dass Fire Emblem erscheint. Also sehr gespannt, wie das alles wird. Und wir werden ja wahrscheinlich im Februar wieder eine neue Direct haben, wo dann noch mehr Spieler angekündigt sind. Von daher, ja, das soll es jetzt erstmal Ende Oktober von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.